Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch im Video heute. Halleluja. Amen. Und wir freuen uns, dass alle da sind und so gut drauf sind heute Morgen. Amen. Sprüche Kapitel 27, Vers 2. Dort heißt es, rühme dich ein anderer und nicht dein Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. Auf Deutsch, sei kein Angeber, sei kein Heuchler, stell dich nicht als was dar, was du möglicherweise vielleicht gar nicht bist. Wie komme ich drauf? Ich muss diese Woche lachen, weil meine Stromfirma mir ein E-Mail geschickt hat. Preis steigt, also wirklich hoch, ja, der steigt. Und dann haben sie gemeint, wir schlagen Ihnen vor, in unseren Ökostromtarif zu wechseln. Ich habe nachgeschaut, Ökostromtarif, exakt genau derselbe Preis. Und das haben sie wohl auch selber gemerkt. Ja, und dann haben sie nämlich dazu geschrieben, wenn sie das machen, dann können sie sich als grün und nachhaltig positionieren. Und ich habe mir gedacht, ihr wollt, dass ich das dann rausstelle, dass ich grün und nachhaltig bin und fair gehandelt und was weiß ich was alles. Dabei ist es exakt genau dasselbe, nur in grün halt, wie man so sagt. Ich habe dann die Stromfirma gewechselt. Aber nicht wegen dieser Heuchelei, sondern weil der andere Anbieter billiger war. Okay, vielleicht ist euch das aufgefallen, dass du heute praktisch in keine Zeitung mehr reinschauen kannst, kein Werbeblatt, keine Werbung von irgendeiner Firma mehr lesen kannst, ohne dass da groß drüber steht, wir sind nachhaltig, wir sind grün, wir sind umweltbewusst, wir schützen das Klima, wir sind klimabegeistert, rauf, runter, links und rechts. Und ich vermute mal, dass nicht wenige das genauso ernst meinen wie meine Stromfirma da. Ja, nehmen Sie einfach den Tarif, der heißt nur anders, Preis und so, Leistung ist alles dasselbe, aber Sie können dann sagen, Sie sind auch grün, ich auch. Und ich habe da unmittelbar an Jesus denken müssen, der seinerzeit sich über Pharisäer geärgert hat und dann ins Boot gestiegen ist mit seinen Jüngern und dann seine Jünger mit finsterer Miene gewarnt hat, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die haben sich gedacht, Mensch, warum sagt er das jetzt? Haben wir vielleicht was vergessen? Sauerteig, haben wir kein Brot? Oh, wir haben kein Brot mitgenommen. Und Jesus sagt, es geht nicht um das Brot, um den Sauerteig, den ihr esst, sondern um die Lehre, um die Heuchelei. Die Lehre der Pharisäer um die Heuchelei. Heuchelei. So, meine Botschaft heute Morgen, die dreht sich ein bisschen um den Sachverhalt, guter Mensch oder Gutmensch. Und du brauchst jetzt keine Angst haben, das wird jetzt nicht übermäßig politisch oder so. Sondern ich möchte vielmehr dazu aufrufen, dass wir unsere kleine Welt, in der wir leben, in Ordnung bringen. In anderen Worten, dass wir unser Zimmer aufräumen, bevor wir den Rest der Welt retten. Amen. Danke für das Amen. Ich merke es. Ihr wisst, in welche Richtung dass ich gehe. Denn es gibt Leute, die sind voller Vorschriften für andere. Sie selber wollen sich auch nicht so unbedingt dran halten. Nennen wir Selbstgerechtigkeit. Okay, ich habe Lukas Kapitel 18 gefunden, ein Gleichnis von Jesus, das hier in diese Sache wunderbar hineinspricht. Schau, ein guter Mensch, der hilft anderen. Ein guter Mensch, der signalisiert und seine Tugend und stellt seine Tugendhaftigkeit aus. Der ist selbstgerecht, da ist ein Unterschied. Ich möchte, dass wir als gute Menschen rausgehen und dass die guten Menschen, jeder Einzelne hier, also diese innere Haltung heute hier bei uns hier, stirbt. Amen. Okay, Lukas Kapitel 18 und Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Man fängt vielleicht nochmal bei Vers 9 an. Hier ist die Rede von einem Gleichnis. Jesus möchte was rausstellen, und zwar, er spricht hier ein Gleichnis aus gegen Selbstgerechtigkeit. Gegen Leute, die sich für was Besseres halten und auf andere runterblicken, vielleicht anderen Leuten Vorschriften machen sollen, wie sie leben sollen, aber das selber nicht machen. Das war das Problem der Pharisäer. Und Jesus sagt jetzt also, um das geht's mir. Und das ist eigentlich das, um was es mir auch geht. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer. Der Pharisäer, der ist gewohnheitsmäßig in den Tempel gegangen. Der ist wahrscheinlich mindestens jede Woche raufgegangen, wahrscheinlich sogar jeden Tag. Auf jeden Fall war das für den überhaupt nichts Besonderes. Dort gab es Bibelschulen und alles Mögliche. Dort konnte man sich hinstellen, in diesen Säulenhallen, konnte den Predigern zuhören, wie es einem gefallen hat. Und das war seine Welt. Und dort ging der also hin und es heißt, um zu beten, zusammen mit noch einem anderen. Der andere war ein Zöllner. Und der Zöllner, der geht normalerweise nicht freiwillig in den Tempel. Sondern der setzt alles dran, um dort nicht hinzugehen, weil der nämlich von der dunklen Seite ist. Wenn also dieser Zöllner, ich versuche euch nicht hier zu unterhalten, okay? Wenn dieser Zöllner in den Tempel geht, dann hat er einen Grund dafür. Weil er geht da freiwillig nicht hin. Nein, genauso wenig wie ein Pharisäer normalerweise in einen Apollos-Tempel gehen würde oder so. Nie im Leben, Gott bewahre. So, für den einen ist der Gang Routine und der andere, der muss sich da richtig dazu überwinden. Für den ist es nicht ganz leicht, für den ist es schwierig, dorthin zu gehen. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Das Wort bei, betete bei sich selbst, ist das griechische Wort pros und es bedeutet eigentlich zu. Ich wende mich jemandem zu, das wäre pros. Ja? Pros echomai zum Beispiel heißt beten, sich zu Gott hinwenden und eine Bitte stellen, eine Anrufung machen. Okay, und wenn wir also hier statt bei das normalgebräuchliche zu lesen würden, dann heißt der Satz so. Der Pharisäer stand und betete zu sich selbst so. Also der will nicht so sehr, dass Gott ihn hört, sondern der betet mehr so für sich selber, versteht ihr? Der spiegelt seine Herrlichkeit, wenn wir jetzt gleich sehen. Der ist einer von denen, wenn wir jetzt gleich sehen, von denen Jesus gewarnt hat, als er gesagt hat, in Matthäus Kapitel 6, seid nicht wie diejenigen, die an den Straßenecken stehen und dort beten und dort Show machen. Denn die werden nichts empfangen, die haben ihren Lohn schon. So einer ist jetzt der. Wir begegnen hier einem solchen Mann. Also der Pharisäer, der betet zu sich selber so, der redet mehr zu sich selber als zu Gott. Und jetzt passt mal auf. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Eigentlich ist er ein geschulter Gottesdienstbesucher. Er fängt mit Lobpreis an und mit Dank. Soll man ja machen. Nein, wir sollen einsehen in seine Vorhöfe mit Lobpreis, richtig, und mit Danksagung. Und das macht er. Gott, ich danke dir, also von der Form her, brillant. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie andere. Und es ist ja eigentlich grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn du nicht so bist wie ein Sünder. Das ist eigentlich gut. Na? Dass ich nicht bin wie die anderen Menschen, Räuber. Ist es gut, dass er kein Räuber war? Natürlich. Ungerechte, ist es gut, dass er nicht ungerecht war? Absolut. Ehebrecher, ist es gut, dass er kein Ehebrecher war? Definitiv. Na? Und dann geht's aber los, dann kommt schon das Problem. Oder auch wie dieser Zöllner. Und jetzt wird's heikel. Weil der weiß ja gar nicht, warum dieser Zöllner hier ist. Ein Zöllner ist normalerweise einer, der arme Witwen ausnimmt, sich eine Geliebte hält und seine Frau verhaut. Okay? So einer ist ein Zöllner. Einer, der Wein, Weib und Gesang und natürlich Geld, 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 Geld. Das ist, rechnen konnten die alle gut. Das ist eben seine Welt. Und während er so betet, blickt er also rüber auf den Zöllner und er sagt, ich bin zum Glück auch besser als der. Und jetzt wird es ein bisschen problematisch, weil dieser Zöllner ist ja auch im Tempel und dieser Zöllner betet auch. So, woher will der wissen, wie dieser Zöllner drauf ist und warum, dass der ein schlechterer Mensch ist als er selber? Spätestens hier sehen wir, dass der Mann von der Form her alles richtig macht. Der geht regelmäßig in den Gottesdienst. Der betet auch richtig, mit Lobpreis am Anfang, mit Eigenlob dann hinterher, das ist natürlich dann nicht so gut. Aber dass er moralisch gut ist und alle diese Sachen, dass er sich ans Wort Gottes hält, das ist alles grundsätzlich nicht schlecht. Nur eins ist schlecht, dass er sich mit dem anderen vergleicht und sagt, ich bin besser als der. Da kommt eine Sünde zur Geltung, die genauso schlimm ist wie der Raub, die Ungerechtigkeit oder der Ehebruch, nämlich die innere Haltung des Stolzes oder der Hochmut. Es ist jetzt keine fleischliche Sünde, was der Mann tut, sondern es ist eine innere Sünde, es ist eine Haltungssünde. Er hat eine bestimmte innere Haltung, die zu ihm sagt, du bist besser als andere. Du weißt besser, was andere zu tun haben, als die anderen selber. Der ist ein moderner Pharisäer. Der ist einer von denen, die sich grün positionieren, obwohl sie gar nicht grün sind. Seid ihr noch dabei? Und blickt runter auf den Zöllner. Der Zöllner dagegen, der ist ganz anders. Ich lese mal weiter. Zunächst mal lese ich mit dem Zöllner, mit dem Pharisäer weiter. Vers 12. Lukas Kapitel 18, Vers 12. Der Pharisäer sagt, ich faste zweimal die Woche. Ist es gut, zweimal die Woche zu fasten? Grundsätzlich ja. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Hammer, besonders gut. Und er war auch genau, schaut, wenn der 3.520 Euro verdient hat und 70 Cent, dann hat der tatsächlich 3.025 verdient hat, dann gibt er tatsächlich genau bis auf hinter ein Komma exakt genau seinen Zehnten. So ist er drauf. Der ist gebefreudig. Der fastet und plagt sein Fleisch. Das ist alles grundsätzlich nicht schlecht. Nur, was das Ganze storniert, ist seine innere Herzenshaltung des Stolzes, des Herabblickens auf andere. Ist euch bewusst? Ich muss es später bringen. Jetzt kommen wir weiter zum Pharisäer, zum Zöllner. Also der Pharisäer, der ist interessant für Christen, okay? Der Zöllner ist interessant für Leute, die noch keine Christen sind. Weil der Zöllner war ein Sünder und als solcher ist er jetzt vor Gott und will irgendwie Schiff machen mit Gott, er will sich gut stellen mit Gott. Und wie funktioniert das? Naja, Vers 13. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir dem Sünder gnädig. So der Zöllner, wie kommt der in den Tempel? Was macht er da? Und ich denke, ich weiß, wie es ging. Ging seinerzeit so zu. Er hat schon die ganze Zeit sich überlegt, dass es eigentlich nicht so richtig gut ist, was er da macht. Und am Abend, bevor diesem Gebet hier, vor dem Morgen im Tempel, war er bei einer armen Frau. Und es ist schon die siebte in dieser Woche gewesen, eine arme Witwe. Und dieser Witwe hat er noch den letzten Pfennig abgedrückt. Er hat sie ausgeplündert. Und als er dann gesagt hat, also als Steuereintreiber, und als er dann gesagt hat, aber dann habe ich nichts mehr zu essen, dann sagt er, ja, Mai, du hast doch Kinder. Und dann hat er das Geld in den Beutel getan, hat damit geklimpert und ist rübergegangen zu seiner Geliebten. Bei der hat er dann den Arm verbracht. So prickelnd war das jetzt auch wieder nicht. Und dann ist er heimgegangen und seine Frau sagt zu ihm, was macht denn das blonde Haar auf deiner Schulter? Warst du wieder? Und dann hat er ihr, wie es halt so geht, ja, ein Pfeilchen gehauen. Und dann ist er ins Bett. Und jetzt wacht er nachts auf. Und er ist nachts schon oft aufgewacht. Und hat sich oft schlecht gefühlt. Aber er hat sich immer dann gedacht, was er alles sich leisten kann. Und die Privilegien und niemand kann ihm was. Und überhaupt, das hat ihn getröstet bisher. Aber diesmal ist was anders. Diesmal sagt er sich, hey, du bist total auf den Mund gekommen. Du bist fertig mit der Welt. Du bist böse, du bist übel. Sein Gewissen bedrückt ihn unglaublich. Ja, er liegt da und es liegt eine Tonnenlast auf ihm. Er seufzt und er nimmt sich vor. Morgen gibt er seiner Geliebten den Schlüssel zu ihrem Apartment zurück. Schluss mit dem Blödsinn. Und dann blickt er rüber auf seine Frau und er sieht im Mondlicht das Pfeilchen glänzen, das er ihr gehauen hat. Und er dreht sich um und denkt sich, oh Mann, ich muss unbedingt mit Gott reden. Und am nächsten Morgen steht er dann auf, ja, verabschiedet sich, trinkt seinen Kaffee und schleppt sich zum Tempel hinauf. Jeder Schritt ein Kampf, weil er weiß, er ist völlig unwürdig, er hat es nicht verdient, aber irgendwie, er muss raus aus diesem Leben, es wird ihm alles zu viel, es wird ihm zu blöd, er hat Höllenängste, sein Gewissen, das bringt ihn um. Und jetzt sitzt er da, weit weg vom Tempel selber, im Vorhof, in einer Ecke, wo ihn keiner sieht, im Schatten. Da sitzt er und hat den Kopf in der Hand und sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Der hat keine Worte. Der bekennt lediglich, dass er ein Sünder ist. Er bekennt seine Sünden. Er bekennt seine Sündhaftigkeit vor Gott. Er bekennt seine Sünden. Und es ist gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Denn schau, wenn du deine Sünden bekennst, dann trennst du dich von ihnen. Du erkennst sie an und dann trennst du dich von ihnen. Und wenn du dann sagst, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Schau, das ist das zerbrochene Herz, das dem Herrn so gut gefällt. Der Zerbruch selber gefällt ihm nicht, aber die Tatsache, dass sich dieses Herz etwas sagen lässt, dass dieses Herz zurückkommt zu ihm, ja, dass dieses Herz gut werden will, das gefällt ihm so. So, mit dem Herz kann Gott was anfangen. Er sieht den einen, der so voll ist von sich selber und von seiner eigenen Selbstgerechtigkeit, so begeistert ist. Und er sieht den Sünder, der da sitzt und sagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und lasst uns mal weiterlesen, wie Jesus hier dieses Gleichnis beendet. Weil der richtige, der Hammerschlag, versteht ihr, die Punchline, die kommt jetzt erst. Vers 14. Dieser, der Sünder, der Zöllner, ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Das bedeutet, der hat Sündenvergebung bekommen. Der hat Erleichterung erfahren. Das Gewissen ist gut. Ich meine, das hat er schon gemerkt, als er gebetet hat. Als er dort im Schatten saß des Tempels, hat er plötzlich gemerkt, wie es irgendwie eigenartig leicht um ihn wird. Er hat seine Sünden bekannt und er will es sich ändern. Er kann aber nicht, er braucht da Gottes Hilfe. Und er merkt irgendwie, es hat geklickt, es ist was da. Er fühlt sich, als ob Engel Gottes ihn umgeben. Die Last ist weg. Zum ersten Mal seit Jahren kann er wieder frei schnaufen, unbelastet von sich selber, von seinen Sünden. Und so geht er heim und er begrüßt seine Frau und er leuchtet jetzt irgendwie von innen. Und er sieht, oh Mann, zum Glück, das Veilchen ist schon wieder fast verheilt. Und auch seine Frau, die merkt, es ist was anderes an ihm. Er ist jetzt anders. Er hat schon tausendmal um Vergebung gebeten, wenn er sie verprügelt hat, kein Thema. Aber jetzt ist was anders. Jetzt ist irgendwie was anders. Er ist aus eigenem Antrieb in den Tempel gegangen und er kommt verändert zurück. Wiederherstellung, Segen. Schau, dieser Sünder, der beginnt jetzt im Kleinen, seine eigene kleine Welt in Ordnung zu bringen. Er geht jetzt, nimmt das Geld in die Hand und er geht zurück. Er ist zu seiner Geliebten, der drückt ihr den Schlüssel in die Hand. Du musst jetzt in Zukunft selber schauen, wer dich finanziert. Auf Wiederschauen, wir sind jetzt quitt miteinander. Und dann geht er zu dieser armen Witwe, die er ausgeraubt hat. Und er nimmt den vierfachen Betrag, den er hier abgedrückt hat, aus seinem Geldbeutel und er legt ihn auf den Tisch. Und sagt, Gott segne dich, Mutter. Vergib mir, so wie Gott mir vergeben hat. Amen. Und dann geht er wieder und die Frau ist begeistert, sie hat wieder was zu essen. Der Mann beginnt jetzt in seinem Umfeld den Nächsten zu lieben. Er reist nicht in die weite Ferne, um dort die Welt zu retten, sondern in seinem unmittelbaren Umfeld macht er die Welt besser. Was magst du? Bist du auch jemand, der am Horizont die Welt retten will, ja? Die da draußen das Klima in 100 Jahren retten will und die Flüchtlingsströme der Welt, die Millionen, die es da gibt und alles. Aber im privaten Umgang bist du unausstehlich. Gott sagt, kümmere dich um deine eigene Welt, um die Kreise, in denen du lebst. Sei dort ein Segen, das bewirkt Segen. Segen, so Nächstenliebe bewirkt Segen. Schau, Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, Vers 31, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Deinem Nächsten, tu dem was Gutes. Und dann wird es was. Na, Epheser Kapitel 6, Vers 8, ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Wenn du jemandem was Gutes tust, dann tut der Herr dir was Gutes zurück, du kannst es nicht verhindern. Da wird ein Segen freigesetzt bei dir. Ja, das ist wunderbar. Aber ich bin noch mit meinem Gleichnis nicht fertig. Ich bin schon wieder beim nächsten Punkt. Lukas Kapitel 18, Vers 14, noch einmal den Rest hier. Also das Zöllner, der ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Im Gegensatz zu jenem, im Gegensatz zum Selbstgerechten. Der Selbstgerechte hat Gott nicht gefallen, der Heuchler hat Gott nicht gefallen. Denn, und jetzt kommt der Satz, auf den alles ankommt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und jeder, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Zöllner hat sich erniedrigt, seine Sünden bekannt. Der Pharisäer, der hat sich selber erhöht und auf den anderen runtergeblickt. Jeder, der sich selber erhöht, muss zum Schluss scheitern. Wenn du also dich als grün darstellst, obwohl du in Wirklichkeit da überhaupt keinen Wert drauf legst, dann signalisierst du zwar deine Tugend, aber da ist kein Mehrwert dahinter. Verstehst du? Du bist im Grunde genommen ein Heuchler. Das ist so eine Sache. Schau, die Frage ist jetzt also, das müssen wir uns wirklich stellen, und nicht nur wir, sondern eigentlich alle in unserer westlichen Gesellschaft. Signalisierst du Tugend? Stellst du deine Tugendhaftigkeit aus? Schau mal, wie gut ich bin. Oder bist du gut? Da ist ein Unterschied. Das musst du nämlich nicht weitererzählen. Das erzählen dann andere über dich, ob du gut bist. Wenn du was kannst, wenn du gut zu anderen bist, dann sagen das andere über dich. Es gibt Leute, nicht nur Parteien, sondern Bewegungen und sonst was, die retten immer die ganze Welt. Das Klima, alle diese Sachen. Die schweifen in die Ferne mit ihren Gedanken und wollen also, wie gesagt, die ganze Welt retten. Haben die ganze Welt auf dem Herzen. Während Jesus ankommt und sagt, gib dem Durstigen einen Becher Wasser. sagt er in Matthäus Kapitel 10, Vers 42. Wer einem dieser Kleinen da einen Becher Wasser gibt in meinem Namen, ja, der wird seinen Lohn nicht verlieren. So werden die einen also die Welt retten, kümmert sich Jesus darum, dass der, derjenige, den du vor der Nase hast, was zu trinken hat. Also in anderen Worten, sei ein Segen für, nicht nur für die große weite Welt, sondern in deinen kleinen Kreisen. Darauf kommt es an. Denn wenn wir alle unsere Welt um uns herum besser machen, jeder Einzelne, dann wird die ganze Welt gut. Stimmt das? Andererseits kannst du ja auch sagen, du kannst Regeln und Gesetze, strenge Gesetze für alle möglichen wollen, Leuten das Auto wegnehmen und sie alle zum Fahrradfahren zwingen, selber aber nach Kalifornien zum Eisessen fliegen. Ja? Kannst du machen, das ist aber dann so eine Sache. Nennt man dann Heuchelei, Tugendsignalisiererei und das ist nicht das, was wir wollen. So, anstatt also Haltung zu demonstrieren, leb du, lass es andere machen, leb du verantwortungsbewusst. Schaut, Lukas Kapitel 10, der barmherzige Samariter. Ihr kennt das Gleichnis. Ne? Auf einem Weg zwischen Jericho und Jerusalem, steiler Weg mit Ravinen, da haben sich viele Räuber versteckt. Da reist ein Mann allein, der ist so dumm und geht allein, und er wird prompt ausgeraubt und verprügelt, und dann lassen sie ihn halbnackt und halbtot irgendwo liegen und laufen davon. Und dann kommt ein Priester an. Später auch ein Levit. Und der Priester kommt vorbei und er sieht den Mann liegen und er denkt sich, Mensch, wenn ich jetzt da mit dem mich abgebe, dann komme ich zu spät in den Tempel und ich muss doch heute für den Weltfrieden beten und für das Klima, ja, und für die Umwelt und überhaupt, da ich habe keine Zeit, mich jetzt um den zu kümmern. Ich habe größere Fische hier zu fangen, beziehungsweise hier zuzubereiten. Und er düst weiter, er lässt ihn liegen, weil er sich nicht um das kleine Problem kümmern kann, wenn er die ganze große Welt retten will. Okay, ist doch seine Aufgabe jetzt als Priester. Und dann kommt ein Samariter an. Ein Samariter war einer, der nur zur Hälfte das geglaubt haben, was die Juden geglaubt haben. In anderen Worten, der hat eine etwas schräge Theologie gehabt. Okay. Die haben an die 5 Bücher Mose geglaubt und an dies und das, jenes auch noch. Die haben behauptet, der heilige Ort, der wäre bei ihnen, der Garizim und nicht der Zion in Jerusalem und überhaupt. Also so richtig vollen Durchblick hatte er nicht, aber er hatte das richtige Herz. Ja. Der hat nicht nur Haltung demonstriert wie der Priester, sondern er hat verantwortungsbewusst gehandelt. Als er den Mann liegen sah, hat er auf die Uhr geschaut. Auch er, ja. Und hat gemeint, ich komme zu meinem Meeting zu spät. Aber das ist jetzt egal, der Mann braucht mich. Und dann geht er hin und er nimmt von seinem Öl und seinem Wein und wäscht dem und ölt dem die Wunden, hat man damals gemacht. Dann setzt er ihn auf sein Pferd. Er verlangt nicht, dass der Staat ein Pferd bringt oder ein Esel, sondern er setzt ihn auf sein eigenes Maultier. Und dann führt er ihn in die Herberge und sagt dem Wirt, kümmere dich um ihn, und er gibt ihm Geld dafür. Sein eigenes Geld. Er ruft nicht nach dem Staat, sondern er ergreift selber die Initiative. Was mir das sagt ist, dass wir uns mehr umeinander kümmern sollten und nicht so sehr auf den Staat schauen wollten und auf seine Hilfe und so weiter, sondern eigenverantwortlich leben und eigenverantwortlich handeln sollten. Okay? Danke für das donnernde Amen. So ist es. So, das hat der Mann gemacht. Und das ist ja unser Vorbild hier. So, der hat auf eigene Rechnung diese Sachen gemacht und er hat Folgendes erlaubt. Pass mal auf. Er hat erlaubt, dass er gestört wird in seinem Tagesablauf. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich lasse mich nicht besonders gern stören. Ja, wenn ich hier irgendwie was vorhabe, dann will ich das machen und lasse mich in Ruhe. Ja? Wenn ein Anruf kommt, dann, ich habe jetzt zum Glück eine Sekretärin, ja, und meine Frau und so, ich rede natürlich auch mit den Leuten, das ist nicht das Thema, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, so prima, wenn ich in Ruhe gelassen werde und mein Ding da machen kann und meine Kreise da hier ziehen kann. Aber Jesus andererseits hat sich stören lassen, hat sich unterbrechen lassen. Dieser Samariter auch, der hat sich unterbrechen lassen in seinem Tagesablauf. Seine Versammlung war jetzt, da kam er jetzt zu spät, vielleicht Geschäftsverhandlung, keine Ahnung, war er jetzt zu spät. Warum? Weil er sich da jetzt um jemanden kümmern musste, der vor ihm lag, vor seinen Augen. Der war kein Ritter, der hier nach Drachen gesucht hat, die er erlegen konnte. Er war auch kein Rettungssanitäter, der nach Verwundeten irgendwo gesucht hat. Er war einfach ein Mann, der unterwegs war. Ja, der hat geholfen. Er hat sich stören lassen. Und ich sag mal, ist es nicht schlecht, wenn wir uns auch immer wieder mal stören lassen. Mir ist aufgefallen, dass Jesus sich eigentlich oft hat stören lassen. Eigentlich ist fast jedes größere Wunder, das Jesus getan hat, da hat er sich stören lassen. Da wurde er gestört. unterbrochen und sonst was. Ja. Beispiel ist die blutflüssige Frau. Ja, bei der blutflüssigen Frau, Jesus landet gerade an in Kapernaum und der Synagogenvorsteher ist da und sagt, meine Tochter, die leidet, sie ist krank, kannst du nicht kommen, kannst was machen? Jesus sagt, ich komme natürlich. Und dann geht er los. Er hat also einen Plan und er wird gebraucht. Ja, er ist ganz dringend. Sie liegt im Sterben in den letzten Zügen, da muss man sich beeilen. So, er geht also da rasenden Schrittes hier durch Kapernaum, aber nicht schnell genug für eine Frau mit dem Blutfluss. Die wuselt durch die Menge hindurch und greift sein Gewand. Ja, vielleicht schleift es sie einen Moment mit und dann lässt es sie wieder los und sie ist wieder weg. Und er sagt, wer hat mich angefasst? Ja, er hat gestoppt und er hat erstmal die Situation mit dieser Frau geklärt. Er hat gemerkt, die Kraft Gottes ist von mir ausgegangen, die Salbung ist aktiv geworden. Das passiert nicht immer und nicht überall. Wer war das? Herr, alle fassen dich an, du bist der berühmte Rabbi. Und Jesus sagt, nein, jemand hat mich im Glauben angefasst, da ist ein Unterschied. Und dann kommt die Frau und sagt, ich bin's. Und dann unterhält er sich mit der, während Jairus hinten steht und auf die Uhr schaut. Er schaut auf die Uhr. Und Jesus nimmt sich die Zeit und redet mit der und redet und nimmt sich die Zeit. Und ja, und wirklich, und wie war's denn? Und 10 Jahre, ja, 10 Jahre. Und dann kommt ein Bote vom Jairus. Lass den Meister in Ruhe, deine Tochter ist gestorben. Hat Jesus getrödelt? Für Jairus hat er getrödelt. Ja, Herr, warum? Lass dich nicht stören, Jesus hat sich stören lassen. Und dann sagt Jesus diese unsterblichen Worte zu Jairus. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Auch ohne Abitur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus hat nicht akzeptiert, dass dieses Mädchen tot ist oder dass sie hier einen Fehler gemacht hat, weil hier sich ein Wunder ereignet hat. Es ist ja eine Initiative des Glaubens und des Geistes gewesen und nicht seine eigene. Ja, und wenn der Heilige Geist ihn unterbricht, dann lässt sich Jesus unterbrechen. Oder einmal ist er in Urlaub gefahren, hat seine Jünger genommen, weil die nicht genug Zeit mehr hatten, um zu essen. Es war so viel los. Dann hat er gesagt, okay, kommt, wir verdrücken uns jetzt mal. Bei Nacht und Nebel sind sie ins Boot gestiegen, sind losgerudert und sind angelandet am anderen Ende, an einem öden Ort. Dann sind sie auf den Hügel raufgeklettert und da waren schon 4.000, 5.000 Leute, die auf sie zukamen. Männer ohne Frauen und Kinder. Ja, und die Jünger haben sich gedacht, ach nö. Und Jesus hat sich stören lassen. Er hat die Kranken geheilt, er hat gepredigt. Und zum Schluss, als sie nichts mehr zu essen hatten, hat es ja auch noch gespeist. Jesus hat sich unterbrechen lassen. Manche der größten Wunder sind dann passiert, als Jesus sich unterbrechen hat lassen. Ich behaupte dann mal, dass manche der größten Wunder dir passieren, wenn du dich unterbrechen lässt. Okay, ich mach schon weiter. Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, das war nicht so gemeint, aber es war genauso gemeint. Halleluja. Schaut, das Problem mit Pharisäern ist das, dass sie nicht einfach nur aufhören, also dass sie nicht einfach nur sich selber genügen, sondern sie machen das Leben auch anderen Leuten schwer. Pharisäer haben viele, viele Regeln aufgestellt, von denen nichts im Wort Gottes steht und die mussten die Leute dann einhalten. Ja? So, Gott sagt, du sollst nicht arbeiten am Sabbat, aber die haben dann gemeint, du darfst noch nicht einmal mehr genagelte Schuhe tragen, weil die Nägel, das ist eine Last, dürfst du nicht tragen am Sabbat. Und solche Sachen, also das ist bis vom Hundertsten bis ins Tausendste. Du musst mindestens eine Eierschale voll Wasser benutzen, um dir die Hände zu waschen und solche Sachen. Weißt du, die haben alles bis zum geht nicht mehr geregelt. Und das ist so eine Sache. Das Problem bei den Selbstgerechten ist das, dass sie anderen Leuten immer mehr das Leben schwer machen und dabei immer intoleranter und immer strenger werden. Schau aus unserem betenden Pharisäer im Tempel, wird zum Schluss ein Saulus von Tarsus, ein Verfolger und Totschläger und Vernichter der Gemeinde. Der hat gedacht, er macht es besonders gut, er hält die Überlieferungen der Väter und das Gesetz besonders intensiv, besonders streng und alle müssen es so machen wie er. Ja, er ist also die Instanz, die weiß, wie sich alle verhalten sollen. Und so zwingt er also alle, das genauso zu machen wie er. Supermoralisten sind so. Ja, und dann schwingt sich das auch noch hoch. Diese Haltungstypen sind zwar Heuchler, aber das ist ja egal. Weiß ja außer ihnen keiner. Ja, und so verlangen sie da immer tollere Leistungen von den anderen. Und bei Saul war es genauso. Der war zum Schluss so beleidigt und so fertig, ja, und so empört über diese christliche Gemeinde, dass er sie vernichtet hat. Und in Jerusalem hat er es fast geschafft. Also Pharisäertum ist ein Problem. Und wenn jetzt die Lehre um sich geht, also umgeht, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist, sondern dass er eigentlich nicht einmal mehr nur ein Affe ist, sondern dass er ein Parasit ist des Planeten. Und es gibt so viele Menschen. Ja, da müssen wir Bevölkerungsbegrenzungsprogramme einführen und überhaupt. Und am besten keine Kinder kriegen, weil die produzieren ja CO2. Ja, kein Witz, Leute denken so und Leute handeln so. Je studierter, desto mehr. Kein Witz, ist so. Bei uns hier im Westen, an anderen Orten denken sie anders. Ja, so, zum Schluss ist es dann so, dass hier sich eine akute Ideologie der Menschenfeindlichkeit hochschaukelt. Okay? Und so wie seinerzeit die Juden die Bösen waren, oder bei den Sowjets der Klassenfeind, die haben dafür das Gulag-System, ein höllisches Gefängnissystem erfunden, ja, so ähnlich schaukelte sich das dann bei denen auch hoch. Für die Juden, für die Nazis waren es die Juden, bei den anderen war es der Klassenfeind und für die Leute heute ist es der Mensch an sich. So, wenn wir da nicht aufpassen und nicht verantwortungsbewusst werden und entsprechend beten, ja, dass es sich zerschlägt und so, dann kann es sein, dass zum Schluss dass sich das aufschaukelt und wir wieder eine menschenfeindliche, mörderische Bewegung hier in ein paar Jahren, vielleicht 10 Jahren oder so, am Laufen haben. Ja, also ich kann gut darauf verzichten, auf sowas. Leute, du sagst so, das ist doch alles Bilibale, das ist doch Quatsch, was du da erzählst. Nö, jetzt pass mal auf. Die fangen schon an mit bestimmten Worten, dass diese verbieten. Und Worte, die kein Mensch bisher als anstößlich betrachtet hat, die werden plötzlich für illegal erachtet. Na, zum Beispiel sollen wir heute nicht mehr Indianer sagen, sondern amerikanische Ureinwohner oder so. Also das ist jetzt nicht die Idee der Ureinwohner, nicht die kommen und sagen, nennen uns nicht mehr Indianer, sondern es machen andere. Ja, einfach Leute, die empört sind. Schau, was die machen, ist folgendes, das ist ein cleverer Trick. Die erklären einen Begriff für verboten, aus Gründen, die nur sie wissen. Und wenn du dann den Begriff benutzt, kriegst du die Keule, weil du dann der Böse bist. Es ist ein Herrschaftsmittel, ihr Lieben. Merkt ihr das? Also wisse, sei da sensibel, wenn er das mitkriegt. Leute verbieten links und rechts die ganze Zeit Worte. Ne? Ich habe schon mal erwähnt, du bestellst im Restaurant ein Zigeunerschnitzel. Ich hätte gerne ein Zigeunerschnitzel. Und einer steht auf und sagt, das heißt heute Balkanschnitzel. Schau, du willst was zu essen, der will Streit. Du willst deine Ruhe und der will einfach demonstrieren, dass er der bessere Pharisäer ist. Jetzt habt ihr es verstanden. Ja, gut, Halleluja. Aber jetzt wisst ihr, was ich meine. Diese Dinge sind ein Herrschaftsbegriff. Also sparen wir jetzt, sonst kommen wir da nicht weiter. Auf jeden Fall, da gibt es jetzt wirklich Bestrebungen, dass man zum Beispiel die Cleveland Indians, das ist ein Basketballteam, ja, dass man die umbenennt. Spinnen die oder was? Du sagst, ach Pastor, deswegen hast du die Indiens-Uniform an. Deswegen dieses Hintergrundbild. Ja, jetzt pass auf, das Hintergrundbild, für die, die es nicht sehen können, ist zunächst einmal der Sternenhimmel und dann ein Basketballkorb und der Mond als Basketball. Und ich sage dir mal eins, eher fällt der Mond durch einen Basketball, als dass ein Pharisäer in den Himmel geht. Oder auch nur die Welt rettet. Da, 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 da. Sagt Pastor, komm, das ist, ja, ich gebe es zu, das ist ein bisschen übertrieben, aber hör mal, eine mörderische, antimenschliche Bewegung hier, das ist doch... Die erste Sünde, die der Mensch begangen hat, war, von der verbotenen Frucht zu essen. Die zweite Sünde war, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir und ich aß und sie ist schuld an meinen Problemen und eigentlich, Gott, bist doch du schuld. Schau, die Schuld auf jemanden anderen schieben, schlecht über andere reden, ist die zweite Sünde der Menschheit. Was ist die dritte Sünde der Menschheit? Genau, das ist die nächste Geschichte nach dem Sündenfall. Das ist die Geschichte eines Mordes. Da kommt ein Pharisäer, Kain, der opfert und er macht Riesenshow, weil Stroh, wenn man es anzündet, qualmt schön und ist wunderbar. Er macht also ein Opfer und es qualmt und er tut und er ruft Gott an und es ist wunderbar. Nur Gott antwortet nicht. Und dann kommt der Abel an, der macht es, wie der Baba ihn gelehrt hat. Er opfert ein Schaf, lässt Blut fließen und diese Sachen und alles. Und das Opfer wird angenommen und das Opfer von Kain nicht. Und jetzt ist Kain natürlich sauer. Aber das kann ich jetzt nicht vertiefen, ich will nur Folgendes raus. Die dritte Sünde der Menschheit war bereits ein Mord. Okay? Die zweite große Geschichte der Menschheit ist ein Mord. Ein Mord nicht an irgendeinem Menschen, sondern am Bruder. Am Bruder, an jemanden, den du kennst. Und es ist auch kein böser Mensch. Es ist nicht so, dass Abel Kain tötet, weil der böse ist. Sondern es ist ein guter Mensch, der hier stirbt. Es ist ein besonders guter Mensch, einer, den Gott angenommen hat, einer, der gesegnet ist von Gott. Der wird angenommen. So, ich sage euch meins, die Tendenz des Pharisäers ist, den Heiligen, den Gerechten, den Gläubigen, wirklich Gläubigen, zu verfolgen. Das ist eine natürliche Tendenz und wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Wir können da jetzt entsprechend beten und ich schlage vor, dass wir das machen. Ja, dass diese Leute, wie Jesus gesagt hat, wer sich selbst erhöht, muss erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. So, für mich, mir zeigt das also, dass diese Leute, die sich jetzt so aufblasen, diese Hypermoralisten, diese Heuchler, dass die früher oder später in sich zusammenfallen werden, scheitern werden, miserabel scheitern werden, sich gegenseitig bekriegen werden, untergehen werden. Es kann nicht anders sein. Nur, die ziehen da möglicherweise eben eine Spur der Zerstörung hinter sich her. Bis sie dann endlich gescheitert sind. Und da müssen wir eben aufpassen, und entsprechend beten, dass der Herr diese Leute schnell scheitern lässt. Ja, und dass er was macht, ja, dass die Richtigen an die Macht kommen und überhaupt. Okay. Was habe ich jetzt noch für euch hier? Kain, genau. Also der hat seinen Bruder getötet und es war ein guter Mensch, den er getötet hat und es war ein Verwandter. So erzähl du mir also nicht, dass irgendwelche Leute nicht vollkommen bereit sind, irgendwelche Leute irgendwo weit weg, die sie nicht kennen, auf irgendeine Art und Weise zu töten. Na? Der Olle Himmler, Heinrich Himmler, war Reichsführer SS, ja. Der hat sich übergeben müssen, als er mal bei einer Erschießung hat dabei sein müssen. Er hat gemeint, ja, ist eine harte Arbeit, die wir tun. Den möchtest du treten. Aber der hat es nicht ausgehalten, nochmal zuzuschauen bei diesen Dingen, die er selber angeordnet hat. Aber angeordnet hat er sie trotzdem. So. Meine Befürchtung ist wirklich die, dass dieser Geist wieder aus der Flasche ist. Du sagst ja, aber es gibt doch heute so keine politischen Gruppierungen mehr, die so sind. Ich sage da jetzt nichts dazu. Wenn Leute anfangen, den Menschen als Parasiten zu betrachten, dann haben wir ein Problem. Okay? Weil wir sind keine Parasiten, wir sind Kinder Gottes. Und als solche müssen wir wertgeschätzt werden. Aber ich komme jetzt zum Schluss, ihr Lieben, pass mal auf. Sei du kein guter Mensch, sondern sei du ein guter Mensch. Okay, und schwere Zeiten, die geweissagten schweren Zeiten, die werden herbeigeführt durch schwierige Menschen. Sei du also kein schwieriger Mensch. Ja, für mich kommt die Punchline jetzt auch zum Schluss, ist jetzt die Punchline meiner Botschaft. Sei du, wie Jesus sagt, Salz der Erde und Licht der Welt. Was macht das Salz? Das ist in Matthäus Kapitel 5 jetzt gewesen. Was macht das Salz? Also Salz gibt Geschmack, richtig? Salz gibt Geschmack. Sei du jemand, der was Besonderes, eine besondere Note in das Umfeld bringt. Nicht durch Nörgelei und sonst was, sondern einen göttlichen Geschmack. Lass dir deine Hoffnung, lass dir deinen Glauben anmerken. Danke für das Arme. Ja. Lass dir das anmerken, dass du nicht ständig geplagt bist von allen möglichen Problemen, sondern dass du einen Anker hast, der bis in den Himmel hinaufreicht. Ja. Lass ein bisschen Frieden dir anmerken. Wenn alle anderen wieder im Wind hängen, dann, warum ist er so sorglos? Warum hat er keine Angst? Ja, dann kannst du es ihnen mitteilen. Die werden dich einen Trottel nennen, die werden dich unvorsichtig nennen, bloß weil du keine Angst hast vor den Dingen, vor denen sie Angst haben. Ja, und andererseits, wenn sie dann aber sagen, ich will auch das, was du hast. Amen. Salz konserviert auch. Salz hält das Gute fest. Das alte Gute. Ja, es konserviert, es bewahrt. Und was macht Licht? Licht macht zunächst einmal hell. Licht macht gute Laune. Wer ist froh, wenn das Winter vorbei ist und die Tage wieder länger werden? Definitiv, ne? Wenn die Nebel zerreißen, wenn die grauen Wolken verschwinden und die Sonne kommt durch, dann rennen wir ans Fenster und halten das Gesicht hin, weil wer weiß, wie lange es dauert, bis die nächste Wolke kommt. Und so stehen wir da und tanken Vitamin so und so. Licht macht es. So, Licht lässt dir sehen, wo du hingehst. Licht gibt dir Orientierung. Aber Licht macht auch noch was Unangenehmes. Es zeigt, was da ist. Wenn du vorm Spiegel stehst und das Licht ist aus, ist alles gut. Ah, oh, Preis, ich meine, ich bin jetzt halb fertig. Nein, 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 ich bin schon weiter als halb fertig. Denkt nochmal an Lukas Kapitel 6, Vers 31. Wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut ihr ihnen ebenso. Sag mal mit mir, Nächstenliebe. Setzt Segen frei. Und im Epheser Kapitel 6, Vers 8, da heißt es, ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird. Er sei Angestellter oder Chef, völlig egal. Wenn du was Gutes tust, wirst du entsprechendes vom Herrn empfangen. Jetzt pass auf. 1994, 95 saß ich in meinem Büro, Gemeinde war neu, nicht besonders groß. Und ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr, wäre gut, wenn ich noch jemanden hätte, der so ein bisschen mich versteht, so ein bisschen die Ausbildung hat, die ich habe, den Hintergrund hat, wie ich habe, wäre gut, wenn so einer käme. Ich kenne jetzt da niemanden, Herr, hast du nicht jemanden? Und der Herr hat zu meinem Herzen gesprochen, ganz klar, ruf den so und so an. Und Missionar in Deutschland, Amerikaner. Und ich habe ihn angerufen und er hat gemeint, ja super, dass du anrufst, meine Frau und ich, wir sitzen gerade am Küchentisch und sagen und reden und fragen uns, was wir jetzt machen sollen. Ich habe gesagt, komm zu uns. Und ich sage, ja, wir kommen. Dann sind sie gekommen. Und wir haben denen geholfen. Ich habe denen geholfen, bin mit denen auf die Bank gegangen, habe sie angemeldet. Dann haben wir ein Haus gesucht, sind durch die Lande gefahren, hin und her. Und dann hat er ein Haus gefunden. Schön billig, aber es war halt entsprechend dann auch beieinander. Ja, weil der eine Familie hatte, das vierte Kind war gerade am Entstehen. Und seine Frau und meine Frau, die waren parallel schwanger. Und meine Frau war zum ersten Mal schwanger und seine Frau war zum vierten Mal schwanger. So konnten die sich da also austauschen. Das war vom Herrn, das war wunderbar. Und der und ich, also der hat auch in Tulsa gewohnt seinerzeit und wir kennen uns von da drüben und alles. Und es ist also prima, du konntest mit dem auf einer richtig guten Ebene reden. Ja, es war mir ein Herzensanliegen, das konnte ich, es war spitze. Naja, auf jeden Fall haben wir dann dieses Haus für ihn gefunden. Ich habe dann mit den Vermietern verhandelt und dies und jenes und überhaupt und rauf und runter. Und habe das alles in trockene Tücher gebracht. Ich meine, mein Missionar, der saß nur daneben und hat genickt, weil er kein Deutsch gesprochen hat. Ja, so die ganze Arbeit habe ich gemacht, aber ich habe es gern gemacht. Nächstenliebe. Na, war super. Und dann haben wir die ganze Gemeinde zusammengetrommelt und haben dieses Haus renoviert. Von oben bis unten tapeziert, gemalert, gemacht und getan. Wenn uns ein Missionar rumgelaufen ist und gefilmt hat, wie wunderbar die anderen ihn unterstützt haben. War super. Natürlich hat er auch was gemacht, bestimmt. Ja. Ich kenne den gut, ja, und er mich auch. Der redet genauso über mich, wie ich über ihn, damit ihr das wisst, okay? Weil wir sind Freunde bis heute und ihr kennt ihn auch, aber ich nenne seinen Namen trotzdem nicht, weil der, wo wohnt, wo es besser ist, wo man ihn nicht kennt, okay, in einem Land des Nahen Ostens. Naja, egal. Und dann war es so, dass der also dort gelebt hat und wir haben einander besucht, war wunderbar, haben konferiert miteinander über dies, das und jenes und der hat Beziehungen zu allen möglichen Leuten gehabt, also das war richtig gut, gute Zeit. Seine Frau war schwanger, meine Frau war schwanger, die haben ihre Kinder fast parallel bekommen, ja, war alles prima. Und dann nach ungefähr einem Jahr sagt er, ja du, der Herr ruft uns zurück in die Vereinigten Staaten, wir ziehen um. Und ich sage, oh ja, tatsächlich, schade. Und was macht er dann mit eurem Haus? Nimm's halt du. Und ich habe mir gedacht, genau. Und dann habe ich mit den Vermietern nochmal geredet und die sagen, ja, natürlich, gern, ja, und überhaupt. Und auf die Art und Weise sind wir dann günstig zum Haus gekommen, in dem wir dann 10 Jahre gewohnt haben. Wir haben nicht gewusst, als wir es renoviert haben, dass es unser Haus wird. Wir haben was Gutes am anderen getan und der Herr hat uns dann mit dem Guten, das wir gerade hat, gesegnet. Und es macht er mit dir genauso. So, lass dein Auge nicht in die Ferne schweifen und versuch die Welt zu retten. Lass es den Herrn machen. Rett du deine unmittelbare Umgebung. Sei du ein Segen dort, wo du bist. Amen. Wenn du überhaupt alles andere vergessen hast, das vergisst du nicht. Also ich danke euch für eure Geduld, ja. Amen, lasst uns jetzt beten, ich bin jetzt wirklich fertig. Halleluja. Vater, wir bitten dich, Herr, dass du diesen pharisäischen Geist der Selbstgerechtigkeit und der Heuchelei, Herr, aus unserem Herzen verbannst. Vater, ich hoffe, wir haben heute einen Spiegel vorgehalten bekommen, wenn uns das betrifft, wenn natürlich nicht, dann nicht. Vater, bewahr uns vor der Selbstgerechtigkeit, denn wir wollen, Herr, deinen Segen und wir wollen dich, Herr, und wir wollen nicht glänzen. Uns ist egal, ob man uns als glänzend wahrnimmt oder nicht. Wichtig ist, Herr, dass wir dir gefallen, Herr. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns zu einem Segen machst in unserem Umfeld. Gib uns da Weisheit, Herr. Lass es da ein Segen sein. In Jesu Namen. Amen.